Ja, guten Morgen. Die eine Hälfte der Versammlung hatte gestern die Chance, Martin den ganzen Tag zu erleben. Wir hatten nämlich Männertag und haben das sehr genossen. Schon zum wiederholten Mal. Und insofern werden viele ihn schon kennen, aber wahrscheinlich nicht alle. Deshalb dachte ich, ich stelle ihn kurz vor. Also Martin lebt in Frankfurt am Main, ist verheiratet, hat 3 Kinder, arbeitet als Jurist. Als Rechtsanwalt und früher Familienrecht, heute mehr Non-Profit-Recht, also Gemeinden, Werke, Fußballvereine rechtlich beraten und nicht nur rechtlich, wie ich mitgekriegt habe. Ne? Da kommt auch viel göttliche Weisheit mit rein. Und ja, ich bin total dankbar, dass wir uns kennen, dass ich dich vor 5 Jahren, glaube ich, kennenlernen durfte. Ja. In der Corona-Zeit noch alles so über Bildschirme. Und habe einfach damals schon und auch heute genieße ich seine Klarheit. Also dieses Gegründetsein auf Gottes Wort. Er holt wirklich die Bibelstellen raus, die wir zum Teil schon kennen oder auch noch gar nicht kannten. Und macht die praktisch und schärft so ein bisschen das Messer, dass er sagt, hey, so fordert Gott uns heraus. Und so begleitet er uns auch. Also diese schöne Balance aus, ist nicht nur alles Eitel, Freude, Sonnenschein, sondern es gibt Werte, es gibt Wahrheiten, die wir mit Gott leben können. Und das genieße ich sehr und dafür bin ich sehr dankbar. Also wir freuen uns, dich heute hier zu haben.
Danke, Jan. Herzlichen Dank, Jan. Wenn sich mancher trotz dieses tollen Angebots, was sichtbar wurde, was eure Gemeinde leistet und tut, fragt, wozu brauche ich eigentlich Gemeinde? Lohnt sich das? Kann ich nicht online, weltweit die besten Predigten hören, jeweils bessere als heute? Bessere Lobpreis vielleicht? Angenehmere Leute, lass mich dir eins sagen. Gemeinde ist nicht an erster Stelle die Band hier oben. Ist auch nicht die Gemeindeleitung. Die sind da, um uns zu dienen und dafür setzen sie ihre Freizeit ein, ihre Arbeitszeit und dafür verdienen sie Dank und Ehre. Aber Gemeinde sind wir. Wir sind die Gemeinde. Und wenn wir das nicht verstehen, verpassen wir das Beste, was sich Gott für Gemeinde gewünscht hat. Warum es Gemeinde überhaupt gibt. Schau dich nach links und rechts um. Wir sind Gemeinde. Und wenn du denkst, ja, genau wegen den Leuten, die da um mich herum sitzen, überlege ich gerade, ob ich nicht vielleicht besser zu Hause bleibe. Wenn du denkst, die haben mich schon so oft enttäuscht, darf ich dir eine bittere Wahrheit sagen. Am Ende des Tages musst du deine eigene Gemeinde aufmachen, wo nur du drin bist. Und dann wirst du erkennen, wie oft du enttäuscht wirst von dir selbst. Es geht nicht darum, was andere für dich tun, sondern Gott möchte dir in und durch Gemeinde, durch die Geschwister begegnen. Und die Frage ist, bist du bereit, deinen Platz in Gemeinde einzunehmen? Bist du bereit, hier zu sitzen und aufmerksam zu sein und zu hören, hey, sprich mal mit dem. Hab mal ein offenes Ohr für jenen. Das ist Gemeinde. Versteht ihr? Hier sitzen lauter Perlen und Schätze, die Gott zum Leuchten bringen möchte, wenn wir bereit sind, einander zu dienen. Ich bin weit weg von eurer Gemeinde. Ich habe nur ganz kleine Einblicke. Und ich will 3 Personen heben, stellvertretend. Da ist einmal der geschätzte Wolfhard Magies. Vor 53 Jahren durfte ich als jungbekehrter, rebellischer, junger Mann eine Kassette, das war eine Kopie von einer Kopie, so ganz aufmerksam musste man zuhören. Und dann hat Wolfhard angefangen zu erklären, was die Herrlichkeit Gottes ist. Und ich dachte, genial, da ist jemand, der ist akademisch gebildet und der erklärt diese frommen Begriffe und macht sie für mich greifbar. War für mich ein Durchbruch. Ach, dieses fromme Zeug kann man auch verstehen, das muss man nicht nur glauben. Ein Dienst, eine Begabung. Aber viel frischer vielleicht gestern Abend. Männertag ist zu Ende, alle sind nach Hause. Und durch die Fenster konnte ich sehen, wie da einsam einer mit seinem Staubsauger auf und ab ging. Matthias Junior. Ich dachte, Wahnsinn. Und vielleicht habt ihr mich hier hochhumpeln gesehen. Ich habe eine verletzte Wade. Und dann kommt Heinz, der Physiotherapeut, auf mich zu gestern Abend und sagt, horch mal, leg dich mal dahin. Kann ich dir mal dienen? Bring mir Salbe und Verband. Ich konnte heute Nacht schlafen. Versteht ihr, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und die Frage ist, bist du bereit, Teil von einer Gemeinde zu sein? Das ist aber nicht mein Predigtthema. Ihr ahnt es schon, wenn ihr da schon die Folie seht. Nein, seht ihr noch nicht, aber das wird gleich eingeblendet, denke ich, ne? Das ist das Thema. Aber nehmt's mal mit, es taucht wieder auf. Ganz spannende Textstelle, über die tatsächlich fast nie gepredigt wird. Umgang mit Zweifeln. Ich kenne Gemeinden, da sind Zweifel verboten. Ich hoffe, ihr gehört dazu nicht. Ich lese die Textstelle und wir horchen, was Gottes Wort uns sagt. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist die Textstelle. Matthäus 11, 2 bis 6 für alle, die das Wort Gottes dabei haben. Lohnt sich aufzuschlagen, das wird heute eine kleine Bibelarbeit. Kurz zu mir, Jan hat mich schon vorgestellt, aber ich kann es nicht lassen, die eine wichtigste Person nach Jesus in meinem Leben müsst ihr einfach kennenlernen und sehen. Das ist Carola, das ist eine ganz tolle Bereicherung, die Bereicherung in meinem Leben. Die 10 besten Dinge in meinem Leben, kann ich neidlos sagen, gehen alle zurück auf diese Frau. Aber an 11. Stelle komme ich. und das meine ich ernst. Ich kann euch genau aufzählen. Immer war sie da drin. So hat sich das Gott gedacht. Wir bereichern uns einander. Das ist im Kleinen, was ich eben über Gemeinde gesagt habe. Wir steigen ins Thema ein. Hast du Zweifel? Vor 3 Wochen habt ihr zu den Werten gepredigt in dieser Gemeinde. Vor 3 Wochen gab es eine Predigt, die habe ich mir angehört, weil die ging über Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und ich dachte, tolles Thema. Und der Andi G. hat dazu zu euch gesprochen und seitdem seid ihr immer jetzt ehrlich. Ne? Ja. Dann zeigt mal auf. Wer hat schon mal Zweifel gehabt? Ja, das sieht mir nach ehrlich aus. Wenn jetzt nur 2 aufgezeigt hätten, hätte ich gesagt, Andi sollte vielleicht seine Predigt noch mal wiederholen. Jeder hat Zweifel. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist mein erster Punkt. Jeder Zweifel. Der sogenannte ungläubige Thomas, auch Thomas der Zweifler genannt. Einer der Jünger Jesu. Einer, der von dem größten Lehrmeister, den es überhaupt gab, nämlich Jesus selbst, dem Messias, Gottes Sohn, 3 Jahre unterwegs war. Der hatte Zweifel. Und zwar nicht am ersten Tag, sondern am Ende. Aber nicht nur er. Ebenfalls im letzten Kapitel, auf den letzten Versen, heißt es bei Matthäus, ein jeder 11 Apostel zweifelten. Also wir befinden uns, wenn wir Zweifel haben, in bestester Gesellschaft. Und das ist ernsthaft mein erster Punkt. Lasst uns das wahrnehmen. Und jetzt kommen wir zu der Hauptperson heute, Johannes der Täufer. Der Zweifel. Hallo Leute, dieser Mann ist von Gott vor der Geburt ausersehen gewesen, der Wegbereiter des Messias zu sein. Sein ganzer Existenz, seines Lebens beruhte auf diesem Auftrag. Seine Botschaft war genau das. Er hat erlebt, dass Gottes Geist zu ihm spricht und sagt, das ist das Lamm Gottes. Er bezeugt, ich sah den Himmel offen und den Geist Gottes herabsteigen wie eine Taube. Versteht ihr, was für ein Zeugnis? Ein Mann Gottes, der Gott kennt, der mit Gott unterwegs ist, der einen Auftrag hat. Und jetzt am Ende, wo er im Gefängnis sitzt, hat er Zweifel. Kommt genau mit der existenziellen Frage seines Lebens. Bist du wahrhaftig der, auf den wir warten sollten? Oder ist es doch jemand anders? Also täuschen wir uns nicht. Lassen wir uns bitte nicht reinlegen, dass nur du derjenige bist, der mal Zweifel hat. Dass die hier vorne auf der Bühne sind, die haben nie Zweifel. Die in der Gemeinde haben nie Zweifel. Also die ganz großen Prediger, die man im Internet, ne, denen alle folgen, die haben nie Zweifel. Das wirkt vielleicht so. Aber können wir bitte wahrnehmen, darum war mir das wichtig, das aufzuzeigen, dass selbst die, die wirklich ganz nah an Gott dran waren, die wirklich geistlich geführte Männer und Frauen sind, dass die Zweifel haben. Zweiter Punkt. Wie gesagt, das ist eine Bibelarbeit heute hier. Schreiben mit. Wann kommen uns Zweifel? Gucken wir uns das mal an. Immer wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Dani hat das vorhin schon mal gesagt, dass dass unsere Logik nicht Gottes Logik ist. Ne? Genau. Das ist der Moment, wo Zweifel ansetzen. Hey, ich war der festen Überzeugung, habe das vielleicht unreflektiert gar nicht wahrgenommen, dass ich eine feste Überzeugung hatte, aber spätestens, wenn sie enttäuscht wird, weiß ich hatte eine feste Überzeugung. Das muss doch so und so laufen. Warum verhalten sich die anderen nicht so, wie ich denke? Dann kommen uns Zweifel. Aber ganz besonders, wenn Gott sich nicht so verhält, wie wir dachten. Wenn unser Gottesbild in Frage gestellt wird, wenn wir die feste Vorstellung haben, wie Gott handeln hätte müssen, sollen, und es passiert nicht. Und ich, Leute, ich sage euch, das ist vorprogrammiert. Deswegen war ich sehr dankbar für deinen Einwurf. So ist es nämlich. Gott wird uns bis zum Ende überraschen. Und immer wenn er uns überrascht, überrascht es uns ja deswegen, weil er anders agiert, als wir denken. Weil innerlich denken wir, es muss so laufen, wie ich es mir vorstelle. Und das übertragen wir auch auf Gott. Es gibt noch einen Punkt, wo Zweifel kommen. Nämlich immer dann, wenn Umstände uns zu stoppen scheinen. Ich denke an Petrus, der übers Wasser läuft. Der voll des Glaubens gesagt hat, wenn du der Herr bist, dann ruf mich zu dir. Und wenn du mich zu dir rufst, dann kann ich das. Und er läuft los. Und er kann es. Deswegen sage ich, Umstände uns stoppen, scheinen. Weil tatsächlich, er schaut auf die Wellen, er schaut nicht mehr auf den Herrn, er ist nicht mehr in diesem Ruf, den der Herr für ihn hat, kommt zu mir. Und er hat den denkt, das geht ja gar nicht. Und dann hat er Zweifel. Hört sich von Jesus das an. Warum zweifelst du? Oder wenn Umstände tatsächlich uns stoppen. Das ist nämlich die Situation, in der Johannes der Täufer ist. Johannes der Täufer ist im Gefängnis. Für die, die das noch nicht so ganz einordnen können, Johannes der Täufer ist zum König Herodes gegangen und hat in aller Öffentlichkeit, vor der maßgeblichen Öffentlichkeit, ihn beschuldigt, dass er eine falsche Beziehung hat und dass die Dinge falsch laufen. Er hat ihm Spiegel vorgehalten, dass er als König versagt. Und das Ergebnis ist, dass Herodes ihn in den Kerker schmeißt. Und plötzlich sitzt Johannes im Kerker und kann nichts mehr machen. Plötzlich ist der Mann, der bis dahin erleben durfte, dass Gott ihm erhebt, ihn zu der prophetischen Gestalt der Zeit macht, der erste seit 400 Jahren, seitdem Malachi prophezeit hat, ist er der erste, der in Israel aufsteht und zu dem wirklich die Massen gekommen sind und Ausrichtung erfahren haben, dass er plötzlich nichts mehr bewirken kann. Das ist eine bittere Erfahrung. Er ist gestoppt. Und das ist ein Moment, wo Zweifel kommen. Und ich sage euch verständlich. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil ich sage, auch begründet kommen mir Zweifel. Noch ein dritter Punkt. Immer wenn Sorgen, Furcht, Angst oder gar Panik und Kleinglauben auftauchen, entstehen Zweifel. Und last not least, ja, es gibt auch noch den Widersacher, der nichts anderes kann, als Lügen und Zweifel zu säen. So wie im Garten Eden. Oder bei Jesus in der Wüste. Hat Gott wirklich gesagt? Und plötzlich entstehen Zweifel. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann stürz dich herab und die Engel werden dich. Einfach ein paar praktische Dinge, wo Zweifel kommen. Das heißt, wir verstehen, Zweifel erleben wir alle. Das gehört zu unserem Menschsein, weil wir begrenzt sind in unserer Wahrnehmung. Wir wissen nicht alles. Wir werden überrascht vom Leben. Wir werden überrascht von Gott. Wir werden überrascht von den Umständen, von dem Verhalten anderer Menschen. Wir werden enttäuscht Uns kommen Zweifel. Ganz normal, es gibt gute Gründe, schlechte Gründe, aber uns kommen Zweifel. Das Entscheidende ist, wie gehen wir mit Zweifeln um? Dritter Punkt. Wir schauen uns in dieser Textstelle an, wie Jesus auf Zweifel reagiert von Johannes. Das Wichtigste in dieser Stelle, wie auch in allen anderen Stellen, ist, es gibt keine Vorwürfe. Jesus hätte doch sagen können, mein Gott, Johannes, gerade du, der Letzte von allen, zweifelst daran, wer ich bin? Mit der Geschichte, mit dem geistlichen Auftrag, da hätte Jesus total enttäuscht sein können von seinem Cousin. Oder? Menschlich hätte ich erwartet, hier kommen Vorwürfe. Wie kommst du dazu zu zweifeln? Und es kommen keine Vorwürfe. Und das finde ich ganz wichtig, weil das ist die Botschaft. Zweifel an sich sind überhaupt nicht in sich selbst schlimm, negativ. Die einzige Frage ist, wie gehen wir mit Zweifeln um? Gott weiß, wie wir gebaut sind. Gott weiß, dass wir nicht alles wissen. Gott weiß, dass wir überrascht werden. Warum sollte er uns Vorwürfe machen? Also hören wir bitte auch auf, uns Vorwürfe zu machen. Da ist keine Verdammnis. Sondern vielmehr erleben wir bei Jesus, er geht auf unsere Zweifel ein, und zwar so ein, wie es derjenige braucht, der die Zweifel hat. Er reagiert auf einen Johannes anders als auf einen Thomas, der Zweifler, als auf einen Petrus, auf dem Meer. Das heißt, Gott begegnet unseren Zweifeln so, wie es uns hilft. Ich habe vorhin gesagt, Johannes zweifelt meines Erachtens sogar begründet. Weil der Schlüsseltext, den man hier kennen muss, um diese Geschichte, diesen Vorgang wirklich zu verstehen, ist Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und die Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Klingelt was bei euch? Alle, die schon mal die Evangelien gelesen haben, müsst ihr jetzt sagen, Moment mal, die Stelle kennen wir doch. Das ist die erste Botschaft, die Jesus im Tempel auslegt. Das erste Mal, wo er in seiner Heimatstadt in der Synagoge gebeten wird, das Wort Gottes auszulegen, lässt er sich die Rolle des Jesajas geben. Und genau die Stelle nimmt er. Lukas 4, 17 bis 19. Es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und er las daraus vor, genau diese Stelle. Und er sagt, das ist jetzt unten, mitten unter euch. Das ist die Schlüsselstelle, wo Gott durch den Propheten Jesaja ankündigt, es wird den Messias geben und er wird kommen. Und das ist die Botschaft. Und Jesus nimmt die für sich in Anspruch. So, liebe Leute. Und jetzt sitzt Johannes, der die Schrift kennt, im Gefängnis. Wisst ihr, warum der Zweifel hat? Ich habe früher immer gedacht, den gibt's doch gar nicht. Ja, wie kommt der Kerl da drauf? Der hört doch, es heißt ausdrücklich, er hört von dem, was Jesus alles tut. Und trotzdem hat er die Frage. Warum?
Weil.
Jetzt hat man mir den Ton abgedreht. Doch, wieder da. Weil da fehlt was. Versteht ihr, der Prophet Jesaja sagt, da werden die Freilassung den Gefangenen und die Öffnung der Kerker für die Gebundenen. Und Johannes sagt, ich sitze hier im Gefängnis. Warum passiert es nicht? Wieso kommt Jesus nicht, richtet seine Herrschaft auf und holt mich aus diesem Loch? Versteht ihr, dass man da Zweifel kriegen kann? Bist du wirklich der, auf den wir gewartet haben? Ich habe da volles Verständnis für. Und das ist der Grund, warum Jesus ihm scheinbar etwas unsinnig genau das wiederholt, was Johannes schon gehört hatte. Er wusste ja, dass Jesus Zeichen und Wunder tat. Alles das, was Jesus da aufzählte, das wusste Johannes. Trotzdem ist das wichtig, was Jesus hier tut. Er zitiert nämlich ausdrücklich nochmal Jesaja 61 und sagt dann mit dem Johannes, doch, ich bin es. Kein Vorwurf, keine Verdammnis. Er reagiert dem Johannes auf die Weise, die Johannes versteht. Horch mal, es bleibt dabei. Das, was Gott angekündigt hat, stimmt. Das mit dem Gefängnis ist aber nicht so zu verstehen, wie du, der du im Gefängnis sitzt, denkst. Aber ich bin es. Und das sagt er seinen Jüngern und sagt, erzählt das Johannes und Johannes wird es verstehen. Einem ungläubigen Thomas reagiert er völlig ganz anders auf seine Zweifel. Der hätte es nichts genutzt. Der Thomas hat gesagt, solange ich nicht überzeugt bin, dass das derselbe Person ist, die da am Kreuz gestorben ist, die da gemartert wurde, die da zerstochen wurde, angenagelt wurde, solange ich denen nicht begegnet bin und anfassen konnte, glaube ich nicht. Da hätte überhaupt nichts genützt, wenn Jesus gesagt hätte, oh Thomas, darf ich dir aus dem Propheten Jesaja 61 zitieren? Nein. Jesus begegnet ihm und sagt, Thomas, komm her. Wieder keine Vorwürfe, keine Verdammnis. Komm her, komm, leg deine Hand in meine Seite, in die offene Wunde. Guck hier, da sind die Male. Das ist, wie Gott uns begegnen möchte, wenn wir Zweifel haben. Das ist wahnsinnig. Petrus auf dem See hält er auch keinen Vortrag über Jesaja. Sagt auch nicht, leg die Hand, hat er noch keine offene Stelle, also hätte sowieso nichts genutzt. Nein, er reicht ihm die Hand und zieht ihn aus dem Wasser. Versteht ihr? So ist unser Herr. Er möchte dir begegnen, so wie es dir in dem Moment hilft. Bei Johannes bringt er eben Wort Gottes. Und die Wort Gottes ist Wahrheit. Und das ist, was immer freisetzt. Was unseren Blick immer öffnet, wenn wir Zweifel haben. Ist es die Wahrheit. Das ist, wie unser Herr auf uns reagieren möchte. Also, viertens, Wie gehen wir jetzt zukünftig mit unseren Zweifeln um? Ganz praktisch. Was bedeutet das für uns? Erster Schritt. Nicht unterdrücken, sondern ins Licht bringen. Finde ich bemerkenswert an diesem Johannes. Der sitzt da im Loch und hat Zweifel. Aber er unterdrückt sie nicht, sondern er lässt sie zu. Er bringt sie auf den Tisch. Der Teufel wird dich immer versuchen, dass du isoliert wirst. Dass du mit deinen Zweifeln denkst, ich bin der Einzige, der hier Zweifel hat. Ich bin der einzige Depp, der nicht versteht, was hier läuft. Ich bin der Einzige, der da kritische Fragen hat, ob das alles so richtig ist. Und du schweigst. Und der Teufel will dich isolieren. Der Teufel nimmt dich raus aus der Gemeinschaft. Vielleicht bist du noch physisch da, aber innerlich bist du getrennt. Lauf nicht in diese Falle. Erster Punkt. Unterdrück nicht die Zweifel. Wir haben verstanden, Zweifel hat jeder von uns. Wir haben verstanden, Jesus macht keinen Vorwurf, keine Verdammnis. Wir können mit unseren Zweifeln ins Licht treten. Zweitens. Finde tragfähige Freunde. Versteht ihr? Das ist oberpeinlich. Versetz dich mal bitte in die Lage. Da ist Johannes, der große Prophet. Der, dessen ganze Lebensexistenz auf dem Botschaft beruht, Jesus ist der Messias. Dieser Jesus von Nazareth ist der Messias. Muss vor seinen unmittelbaren Jüngern und Freunden, die noch im Gefängnis zu ihm halten, die letzten, die noch wirklich zu ihm halten, sagen, Leute, ich habe existenzielle Zweifel. Wisst ihr, wie peinlich das ist? Also ich glaube, wenn du dich da reinversetzen kannst, dann weißt du, das ist der Hammer. Johannes hat keine Scheu, seinen Freunden seine Zweifel zu offenbaren. Und jetzt frage ich dich, kennst du deine Freunde, mit denen du Zweifel teilen kannst? Und jetzt siehst du ein ganz wichtiges Wort. Ich habe dazu gesetzt, tragfähige Freunde. Du wirst immer Leute finden, mit denen du Zweifel teilen kannst. Und die reagieren auf zwei dämliche Weise. Beide sind so dämlich wie nur was. Die einen sagen, nee, das ist doch nicht so, vergiss es, musst nur glauben. Quatsch. Ja? Und das andere ist, ja, dass die Zweifel sind genau richtig, haben wir alle und darum sollten wir alles sein lassen. Beides nicht hilfreich. Was wir brauchen, sind doch Menschen, geistlich gesinnte Menschen, die damit umgehen können, dass ich mit meinen Zweifeln komme. Dass ein Johannes der Täufer seine Zweifel, die existenziell sind, mit ihnen teilen kann. Und meine Frage an dich ist, wer sind deine tragfähigen Freunde, mit denen du dieses wirklich ein im Innersten treffende Zweifel teilen kannst? Und jetzt versteht ihr, warum ich vorhin über Gemeinde gesprochen habe. Wir brauchen einander. Gott hat uns einander geschenkt, damit wir einander dienen. Wir brauchen keine Freunde, die sagen, alles Quatsch, alles zudecken oder uns Recht geben, sondern die das aushalten, die das mit anhören können, die das mitbewegen. Dritter Punkt, wichtigster Punkt, zu Jesus damit gehen. Ist das nicht genial, was wir lesen? Johannes sagt, bleibt nicht mit seinen Jüngern im Gefängnis und diskutiert seine Zweifel da, jeden Tag wieder neu, sondern er sagt, geht damit zu Jesus. Das ist die richtige und einzige Stelle. Wir gehen mit unseren Zweifeln zu Jesus. Wir suchen ihn, weil wir wissen, dass er uns nicht verdammt, nicht verurteilt, sondern dass er uns begegnen möchte. uns helfen möchte, uns auf eine neue Erkenntnisstufe bringen möchte. Wachstum steht vor der Tür. Es gibt den Satz, Zweifel sind der Warteraum für neue Erkenntnis. Wenn wir richtig umgehen mit Zweifeln, dann stehen neue Erkenntnisse an. Und Jesus wird uns mit Wahrheit begegnen. Er wird uns die Augen öffnen und sagen, guck mal, bisher hast du das so und so gesehen. Aber das ist das größere Bild. Das ist, worum es wirklich geht. Und plötzlich fällt es uns wie Schuppen von Augen und wir sagen, danke Herr. Denn die Wahrheit setzt uns frei. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Das heißt, wenn wir Zweifel haben, gehen wir ins Licht. Wir finden tragfähige Freunde, mit denen wir darüber sprechen können. Und gemeinsam, das ist der Ausweis, das Zeugnis echter Freunde, wird die Antwort sein, du, lass uns gemeinsam beten. Lass uns den Herrn suchen. Und wir stehen mit dir und wir hören mit dir hin. Weil manchmal, wenn man völlig verzweifelt ist, kann man nicht mehr hören. Dann brauche ich Freunde, die mit mir gehen. Habt ihr solche Freunde? Und wenn nicht, danke, da hat einer Ja gesagt. Habt ihr solche Freunde? Ich meine es ernst, ich muss nicht das Ja hören, ihr müsst es wissen. Und ihr wisst, ob ihr solche Freunde habt, die ihr nachts um 3 anrufen könnt. Das ist die gesteigerte Freundschaft. Das sind die Leute, die danach die Freundschaft nicht gleich kündigen. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Und wenn nicht, bete darum. Hier in der Gemeinde kannst du solche Freunde finden. Wir sind alles Menschen, die sich auf Jesus eingelassen haben, mit ihm unterwegs sind, auf diesem Weg, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Bete und lass dir von Gottes Geist zeigen. Das ist das Wunderschöne auf dem Männertag zu erleben. Wo gestern kamen mehrere auf mich zu und sagten, du vor 2 Jahren, als du da warst und über Zweierschaften gesprochen hast, ich habe eine Zweierschaft. Und es kam immer der Satz, ja, das war mit jemandem, den kannte ich nicht, der ist total andere Lebenswelt als ich, aber er ist mit mir unterwegs und das ist so segensreich. Versteht ihr, das muss nicht jemand sein, der genauso tickt wie du. Manchmal ist es ganz hilfreich, dass es jemand anders ist. Aber der mit dir geht. Und dann gibt uns Jesus noch etwas mit, dem Johannes an erster Stelle. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ist das doch so ein versteckter Vorwurf jetzt? Könnte man denken, sehe ich aber aus der gesamten Schrift nicht, sondern vielmehr. Nehme ich dieses Wort, das er sagt, guck mal, für die Zukunft. Merkt dir das, dass wenn dir Zweifel kommen, du dich jetzt heute festlegst, dass du keinen Anstoß an ihm nehmen willst. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Ich habe es einmal so formuliert. Das ist wieder falsche Hoffnung, Vorstellung und Erwartung. Sondern wir sind immer bereit, uns von Gott korrigieren zu lassen. Versteht ihr? Dann nehme ich keinen Anstoß an ihm. Dann stolpere ich nicht darüber, weil ich denke eigentlich, ich bin Gott und ich weiß, wie das Leben laufen sollte. Sondern ein für alle Male, hier, heute und jetzt, das ist die Herausforderung heute. Entscheide ich mich, dass ich sage, wenn mir Zweifel kommen, das ist völlig in Ordnung. dann gibt es was zu klären. Aber ich bin entschieden, dass ich keinen Anstoß an Jesu nehme. Ich bin bereit, mich von ihm korrigieren zu lassen. Ich möchte das, ich suche das, dass er mich korrigiert, wenn ich falsch liege. Ist das praktisch? Das ist die Aussage. Leute, das ist der Weg nach vorne. So gehen wir mit Zweifel richtig um. Wir geben damit das Recht auf, nur zu glauben, was wir verstehen. Wir dürfen danach streben, zu verstehen. Deswegen habe ich Wolfhard zitiert nochmal. Darum ist mir das so präsent, weil er mir verholfen hat, ich darf verstehen, was ich glaube. Wir haben einen Verstand. Aber das ist nicht die Grenze. Ich bin bereit, diesem Jesus zu vertrauen, dass er weiß, was die Wahrheit ist, wie das Leben funktioniert. Dass er mir die Tür aufschließt zur Realität, zur ganzen Realität. Und ich eben nur sehr beschränkt wahrnehme, was geschieht. Ich gebe das Recht auf, nur zu glauben, was ich verstehe. Das ist nicht die Grenze. Wir lernen, Jesus zu vertrauen, auch gegen unsere subjektive Wahrnehmung und Überzeugungen. Seid ihr dazu bereit? Können wir das einmal festmachen? Im Angesicht dessen, wissend, im Laufe der nächsten Jahre, vielleicht schon nächste Woche, werden die Zweifel wiederkommen. Zu sagen, Jesus, ich bin bereit, mich von dir korrigieren zu lassen. Erweitern zu lassen mein Erkenntnisspektrum. Ich komme zu dir mit meinem Zweifel. Ich möchte euch einladen, dass wir das festmachen. Jetzt, das musst du machen, sonst nützt es nichts. Kann ich dir auch nicht vorbeten, du bist erwachsen genug. Sag das deinem Vater im Himmel, sag das deinem Herrn. Ich will mit meinen Zweifeln so schnell wie möglich zu dir kommen. Wenn ich was nicht verstehe, will ich nicht erst rumlaufen und meckern, sondern will ich zu dir kommen. Herr, ich bin bereit. Ich sehne mich ehrlich gesagt danach, dass du mich korrigierst. Schenk mir, sagt David, einen belehrsamen Geist. Ich möchte belehrt werden von dir, auf dass ich dich mehr und mehr erkenne. Denn ihn zu kennen ist das Leben. Was gibt uns Jesus noch mit? Jesus ergänzt in Johannes 20, 29, glücklich zu sehen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich vertiefe das nicht, ich denke, das ist heute nicht dran. Ich möchte noch einen Satz dazu mitgeben. Ich hoffe, dass ab heute wir barmherzig sind mit solchen, die gerade zweifeln. Wenn du gerade voller Glaubensüberzeugung bist, wenn für dich scheinbar alles ganz klar ist, wenn du genau weißt, wie das Leben funktioniert und was Gottes Wille ist für dein Leben und für die ganze Welt, wenn du sicher bist, wie man durch Corona kommt, dann sei bitte barmherzig mit deinem Bruder und deiner Schwester, die das anders sehen, die da anderer Meinung sind. Gott möchte jedem Einzelnen begegnen. Wir sind nur gefragt, barmherzig zu sein, zu vergeben, zu lieben, zu dienen. Und dann noch der Satz, Zweifel ist der Warteraum der Erkenntnis. Zweifel ist, nehmt das mal in euch auf, an Zweifel ist nichts falsch. Zweifel ist für den mitdenkenden Menschen. Angst machen wir die, die immer genau wissen, wo es lang geht. Weil der Einzige, der genau weiß, wo es lang geht, ist Jesus. Und sorry, du bist nicht Jesus. Und dann gibt es noch für die Älteren unter uns one more thing. Alle Leute, die Apple Keynotes gehört haben in früheren Zeiten, da gab es immer am Ende noch one more thing. Also, schlicht und ergreifend, eine letzte Sache aus dieser Bibelstelle, die ich euch gerne mitgeben möchte. Wir haben nämlich in dieser Bibelstelle in den nächsten Versen etwas, was es sonst nirgendwo in den Evangelien gibt. Jesus redet hinter dem Rücken von Johannes dem Täufer über ihn. Etwas, was zu Recht unter uns nicht sein soll, dass wir hinter dem Rücken über jemand anderen reden. Und das zweite Bemerkenswerte ist, das ist uns sogar sehr ausführlich aufgeschrieben, was Jesus hinter dem Rücken von Johannes erzählt. Ganz spannend. Wir lauschen sozusagen jetzt direkt am Herrn. In Vers 7 geht es nämlich weiter. Als die Männer, das sind die Jünger, die Johannes geschickt hatte, wieder gegangen waren. Deswegen sage ich, er redet hinter seinem Rücken. Das kriegt Johannes nicht mit. Das ist nicht für Johannes bestimmt. Wendet sich Jesus an die Menge und fängt an, zu ihnen über Johannes zu reden. Wir müssen die Situation verstehen, ne? Jesus ist mit den Zwölfen unterwegs in den Städten Galiläas, verkündet das Reich Gottes. Da ist eine große Menschenmenge. Und jetzt kommen in diese Situation rein plötzlich da diese kleine Truppe Jünger Jesu, Jünger Johannes vom Täufer. Und die fangen an, mit Jesus zu erzählen, was Johannes für Zweifel hat. Wisst ihr, wie die Menge reagiert? Bisher standen sie abwartend, ganz weit weg, ganz hinten, ja, ganz nah am Ausgang, aber bei einem Freien wahrscheinlich, ja, so, ne, wie kennen wir, ne, so. Mal gucken, was der da hinten zu erzählen hat, ne. Kann ich immer sagen, habe ich nicht gehört, ne, muss ich nicht reagieren. Das wäre so, als wenn wir hier plötzlich, hier käme einer rein, alle würden mitkriegen, da kommt jemand. Und wir hören am Wispern, weil das Mikrofon mal wieder nicht abgeschaltet wurde, rechtzeitig hören wir, der Friedrich Merz lässt fragen, ob er sich auch taufen lassen kann. Kannst du aber sicher sein, die Aufmerksamkeit wäre voll da, oder? Versteht ihr, das ist die Situation. Ja? Da kommen die Jünger der prominenten Gestalt, religiösen Gestalt in der Zeit und fangen an zu erzählen, was der Johannes mit Jesus zu diskutieren hat. Und alle sind da. Hast du verstanden? Hast du gehört, was der da? Also, oh. Ja, so hängen die da. Und Jesus ist sich dessen völlig bewusst. Das ist die Situation. Und das ist der Grund, warum er jetzt sich an diese Menge wendet, nachdem die weg sind, und sagt, hallo Leute, hey, ich weiß, was euch gerade bewegt, was ihr gerade hört, was ihr braucht. Und er sagt, was wolltet ihr denn sehen, als ihr rausgegangen seid? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch viel mehr. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorhergesagt wurde. Wow. Versteht ihr? Da kommt jemand und offenbart seine Zweifel vor seinen Freunden, vor Jesus in der Öffentlichkeit. Das wird rumgetragen. Johannes der Täufer hat Zweifel. Und hinter dem Rücken von Johannes wendet sich Jesus an die Menge und sagt, Leute, Moment mal, nicht, dass wir uns missverstehen. Dieser Johannes der Täufer ist unter allen Menschen, die je geboren wurden, der Größte. Das ist unser Herr. So redet er hinter unserem Rücken über uns. Über dich, über mich. Dann wendet er sich zu den Engeln um und sagt, hast du die Anna heute gesehen? Bärenstark. Hast du den Matthias gestern staubsaugen gesehen? Wow. Wer im Kleinen treu ist, den setze ich gerne über Größeres. Hast du den Heinz gesehen, der da gedient hat? Einfach so. So redet unser Herr über dich und mich, weil er uns liebt. Obwohl wir gerade in die Wahrheit getreten sind, gesagt haben, hey, ich habe die größten Zweifel, ich habe keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. So ist unser Gott. Ich weiß nicht, ob der Plan es zulässt, aber können wir ihn noch mal anbeten? Seid ihr dabei?
Vielen Dank, Martin. Danke für diese Ermutigung, dass wir echt sein dürfen, dass wir ehrlich kommen dürfen. Ja, so wie Martin jetzt sagte, lasst uns Gott nochmal hochheben. Und es ist so schön, dass, ja, ich weiß nicht, wie es dir jetzt in der Predigt ging, aber ja, dass es wirklich ein Gott ist, der mit unseren Zweifeln umgehen kann. Viel besser, als ich selber damit umgehen kann. Und so oft gehen wir erstmal zu anderen oder plagen uns selber damit rum, anstatt in Gottes offene Arme zu kommen, zu dem Papa, der so gut damit umgehen kann. Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist. Und danke, dass du unsere Gedanken kennst, unsere Gefühle, unsere Zweifel. Und danke, dass du besser damit umgehen kannst, als wir es selber können. Danke, dass bei dir keine Verdammnis ist, keine Ablehnung, sondern da, wo wir zu dir kommen mit unseren Zweifeln, da sprichst du uns zu. Danke, geliebtes Kind, dass du damit zu mir kommst, dass du mir das bringst. Es freut mich. bete, dass wir heute Morgen einmal neu diese Vaterliebe spüren dürfen, die du für uns hast. Dass diese Vaterliebe neu unser Herz überschütten darf, wie du uns siehst, wie deine Gedanken über uns sind. Du hältst uns nicht nur aus, du findest dich nicht nur ab mit uns, sondern du sehnst dich danach, dass wir ganz nah zu dir kommen, dass wir mit allem kommen, was uns bewegt und echt sind vor dir, dass wir ehrlich sind vor dir. Ich bete, dass du auch unser Bild da korrigierst, da wo wir eine verdrehte Vorstellung haben von dir, wie du uns siehst, wie du uns begegnest. Da berühre du heute Morgen unser Herz. Ich bin anders, als du denkst. Geliebte Tochter, geliebter Sohn, komm in meine Arme. Du bist mir nicht zu viel. Du kommst genau richtig. Ich habe mich nach dir gesehnt, so wie du bist, mit all dem, was dich bewegt. Voller Liebe.